Hat noch nicht funktioniert, das solltet ihr nicht sehen. Ihr solltet eigentlich, wenn es funktioniert, jawohl, das hier sehen. Wir werden uns heute mit dem Reich Gottes beschäftigen und auch mit dem Ende. Und es ist leider heute kein Kuschel-fühl-dich-wohl-Text, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr mir folgt auf unserer kurzen Reise. Müsst euch ein bisschen anschnallen, vielleicht hier und da wird es ein bisschen anstrengend. Wir müssen ein paar Sachen genauer angucken. Und es ist auch nicht alles fröhlich, aber ich darf euch versprechen, ich habe auch einiges an Trost und Hoffnung mit im Gepäck heute. Wir sind in Lukas Kapitel 17 und ich möchte mal anfangen und die ersten Verse vorlesen. Lukas 17, wer es mitlesen möchte, ich habe die Sachen auch hier hinter mir dann an der Wand stehen, aber ihr seid natürlich aufgerufen, auch zu prüfen, was ich hier sage. Lukas 17, Vers 20. Und als er, gemeint ist Jesus, von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier. Geht nicht hin, folgt auch nicht. Wir sind also nicht immer aufgerufen zu folgen. Es gibt auch Momente, da sollen wir das nicht tun. Ich weiß nicht, ob ihr schon so wach seid, wie ich euch brauche. Vielleicht ist euch aber trotzdem jetzt schon an diesem Text etwas aufgefallen, was ein bisschen sonderbar ist. Wir gehen es nochmal ganz kurz miteinander durch, um euch so ein bisschen reinzukriegen. So, die Pharisäer stellen Jesus eine Frage. Ja, und sie fragen, wann kommt das Reich Gottes? Und ich glaube, das ist was, das würden wir alle gerne wissen. So, wow, wenn wir wüssten, wann der Tag ist, das ist cool. Ja, das verstehe ich gut, dass sie das wissen wollen. Allerdings ist die Antwort, die die Pharisäer bekommen, wahrscheinlich eher enttäuschend für sie. Jesus sagt, das Reich Gottes, das kann man gar nicht kommen sehen. Und gleichzeitig sagt Jesus auch, aber es ist mitten unter euch. Was jetzt? Also es ist da und es ist ein Reich, aber man kann es nicht sehen, ist ja alles komisch. Was ich aber verstehe, wir gehen nochmal zu dem Vers an sich. Und dann sagt Jesus, auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was das Reich Gottes ist mitten unter euch heißt, das gucken wir uns gleich noch an. Aber jetzt ist doch hier ein ganz krasser, offensichtlicher Widerspruch, denn zu den Jüngern, da sagt Jesus, und man wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier. Ja, was jetzt? Soll man sagen? Kann man sagen? Kann man nicht sagen, das Reich ist hier oder das Reich ist dort? Also, um das zu verstehen, muss man ein bisschen seine Denkmütze aufsetzen. Es hilft an dieser Stelle tatsächlich jetzt nicht, eine Wortstudie zu machen. Ja? Aber zum Glück hilft uns mein guter Freund, der König Kontext, also der Zusammenhang. Wenn wir uns da mal anschauen, wer hier eine Frage stellt. Das sind die Pharisäer, also die damalige religiöse Elite, wenn man so will, die aber auch der Meinung war, wenn der Messias, der verheißene Retter der Welt, auf diese Erde kommt, yes, dann geht es los, dann bekommen wir alle tolle Ministerposten in einem Reich Gottes und dann werden wir mal die Römer rausschmeißen, dann werden wir hier das Gottesreich auf Erden aufbauen und dann geht's richtig rund. Also letztlich fragen sie, hey, wann können wir endlich anfangen, mit dem Messias im Reich Gottes hier zu regieren? Und auf diese Frage, weil das ist damit gemeint, muss Jesus ihnen erklären, hey, ihr wartet darauf, dass Israel zu einer Weltmacht aufsteigt und Jerusalem die Welthauptstadt wird. Wird aber leider nicht so kommen. Wisst ihr was? Was ihr meint, wenn ihr sagt, wann kommt das Reich Gottes? Ihr wartet eben darauf, dass der Messias der Weltkönig wird. Aber das Reich Gottes ist leider anders. Das kann man nicht sehen, da kann man nicht sagen, hier, da ist eine große Prozession und jetzt wird auf so einer Sänfte der Chef, der neue, der Weltherrscher hier reingetragen und hinten dran dürft ihr laufen und ihr habt alle euren Platz. So auf diese Art und Weise kann man nicht sagen, schau da oder schau hier. So funktioniert das mit dem Reich Gottes eben nicht. Gleichzeitig erklärt er aber seinen Jüngern auch, dass es mit dem Reich Gottes so ist, dass es schwierige Zeiten geben wird. Okay? Wenn wir in die Geschichte gucken, nach Jesu Auferstehung in der Apostelgeschichte, die frühe Gemeinde, da gab es eine Menge Verfolgung. Das waren sehr, sehr schwierige Zeiten. Und es ist meistens so, dass dann, wenn es gerade schwierig ist, dann wünscht man sich so ein bisschen, dass jetzt das Reich Gottes anfängt. Also eigentlich wünscht man sich auch, dass das, was jetzt gerade blöd ist, aufhört. Und dass dann die Herrlichkeit beginnt, die Jesus für uns Christen, für alle, die ihm gehören, vorhergesagt hat. Ich kenne das noch, als ich vorm Examen stand. Ich hätte Jesus alles angeboten, wenn er jetzt wiederkommen würde. Und wenn man in irgendeiner Situation ist, die man nicht überschauen kann, die schwierig ist, wie gerne würde man diesen Moment haben? Und Jesus sagt, ja, ja, aber dann müsst ihr leider durch. Das ist leider dann nicht so, dass dann automatisch, zack. Das kommt auch, wenn es heißt, da werdet ihr euch wünschen, Jesus als Herrscher zu sehen und das Ende dieser ganzen Ungerechtigkeit, das Ende von Leid, das Ende von Trauer zu erleben. Aber gerade wenn du in so einer Verfassung bist, dass du dir nichts anderes wünschst, als dass jetzt Jesus wiederkommt, dann sagt die Bibel ganz klar, Achtung. Ja, da gibt es Leute, die machen euch ein Angebot, aber das sind leider Fake News. Fallt nicht darauf rein, wenn es dann eben heißt, siehe da, das ist, was weiß ich, das sowieso, das ist der Messias, wir haben es alle falsch verstanden bis jetzt. Glaub's mir, geh dahin. Sagt die Bibel eindeutig, nein, gehe nicht hin, und folge nicht. Was aber hat jetzt Jesus gemeint, als er gesagt hat, das Reich Gottes ist Präsenz, jetzt, mitten unter euch? Zu den Pharisäern sagt er das nämlich. An einer anderen Stelle, auch in dem Evangelium, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 28, da steht, das ist auch im Zusammenhang gerissen, da gab es gerade Schwierigkeiten, dass die Pharisäer sich gestritten haben mit Jesus, ob er jetzt der Sohn Gottes ist oder nicht. Und dann sagt Jesus, hey, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, das hat er gerade in dem Kontext vorher gemacht, hey, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist in der Form zu den Menschen, auch zu den Pharisäern gekommen, in der Art und Weise, dass Jesus da war, der ja selber Gott ist. Und gleichzeitig ist das noch nicht das Reich, die Herrschaft von Jesus, die mal anbrechen wird, wo er über alles regiert. Im Moment sind noch Pharisäer da, die sich mit Jesus klopfen, in der Regel verlieren, eigentlich immer verlieren. Es ist noch nicht der Fall da, dass alle diesem Herrscher auch folgen. Jesus ist selber Gott auf die Erde gekommen. Also ist das Reich schon zu den Menschen gekommen. In manchen Bibeln, schaut mal bei euch nach, ob das so ist, steht, glaube ich, das Reich Gottes ist in euch. Das ist eine griechisch mögliche Übersetzung, die macht aber überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Also von den Wörtern her möglich, nicht vom Zusammenhang. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wir brauchen immer den Zusammenhang, wenn wir was angucken und verstehen wollen. Als ich noch ein kleiner Junge war, da hatte ich manchmal so einen absoluten Schockmoment. Ich weiß nicht, ob das euch auch mal passiert ist. Da kommst du nach Hause und denkst, Mama, Papa müssen irgendwo sein in der Küche und niemand ist da. Das ganze Haus ist leer. Und du warst schon oft genug im Gottesdienst, um irgendwas gehört zu haben von, da kommt mal was, wenn in Rückung ist und plötzlich sind sie alle weg. Und dann ist dein Puls mindestens doppelt so schnell. Dir fallen sämtliche Sachen ein, die du heute Morgen schon verbrochen hast und du fällst auf dich und sagst, ah, bitte nimm mich auch noch mit. Ja? Mir leider ab und zu mal passiert, wenn euch diese Angst auch schon mal getroffen hat, dann darf ich sie euch heute nehmen. Das wird nie wieder ein Thema sein für euch, hoffe ich. Denn Jesus sagt auch zu den Jüngern, hey, wie der Blitz blitzend leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen Ende unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Ich übersetze kurz, das wirst du niemals verpassen können, ja? Absolut keine Chance. Also mach dir keine Sorgen, einfach kurz warten. Meine Eltern sind immer wieder aufgetaucht. Ja? Es ist manchmal gut, wenn man es bewusst ist, es gibt einen zu spät, aber darauf kommen wir jetzt dann gerade noch, das ist da noch nicht. Jesus geht aber noch weiter und sagt, hey, ja, das Reich Gottes wird kommen, der Tag des Menschen, so nennt sich oft, zumindest im Lukas-Evangelium bezeichnet er sich als den Sohn des Menschen. Das wird kommen, aber bevor das soweit ist, da sagt Jesus, vorher muss der Sohn des Menschen, also Jesus, noch vieles leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht, also von den Leuten, die damals gelebt haben. Und wir wissen natürlich, die Juden haben ihn mit Hilfe der Römer ans Kreuz genagelt, wo sie ihn dann hingerichtet haben. Das war eine Voraussetzung, damit Jesus für deine und für meine Schuld auch am Kreuz sterben und stellvertretend durch sein Sterben für uns mit bezahlen konnte. Und wenn wir jetzt im Text weitergehen, dann gibt uns Jesus zwei Geschichten aus dem Alten Testament als Illustration, als Verdeutlichung dafür, wie das sein wird am Ende, wenn der letzte Tag oder der jüngste Tag oder wie man das nennen möchte, wenn es soweit ist. Und da heißt es in Versen 26 bis 30, und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, also meint hier wieder Jesus. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird. Keine besonders schöne Vorstellung, weil hier auch über Gericht, über Bestrafung geredet wird. Und es sind, wie ich gesagt habe, schon zwei Beispiele aus dem Alten Testament. Und jetzt wäre es vielleicht schlau, mal zu gucken, was können wir aus diesen Beispielen, die Jesus hier erzählt, lernen. Also, Denkmütze ist auf, wir gehen rein in den Text, da heißt es nämlich, bei Noah, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Aha. Okay, Noah und seine Familie, die waren die einzigen in der ganzen damaligen Gesellschaft, die noch nach Gott und nach seinem Willen gefragt haben und die auch nach Gott und nach seinem Willen leben wollten. Alle anderen, so steht es hier, aßen, tranken, heirateten und wurden verheiratet. Bei Lot lesen wir, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Lot war auch der Einzige, allerdings nicht in der Gesamtgesellschaft, sondern in diesem Ort, in Sodom, der anders gelebt hat als die anderen, nämlich so, wie Gott das wollte. Alle anderen aßen, tranken, kauften, verkauften, pflanzten und bauten. Logische Schlussfolgerung. Wir sollten auf gar keinen Fall essen, trinken, kaufen, verkaufen, heiraten, pflanzen und bauen. Denn das haben die Menschen damals gemacht und dann kam die Bestrafung dafür. Nein. Okay? Okay. Das ist völliger Quatsch. Nichts an Essen, Trinken, Bauen, Pflanzen, Heiraten ist irgendwie in irgendeiner Art und Weise an sich schlecht. Nichts von den Dingen hat das Gericht Gottes heraufbeschworen. Ja? Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, das steht doch da, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Nee, steht nicht da. Aber was will uns das sagen? Wenn Jesus uns diese beiden Geschichten gibt, das, was man über diese Menschen sagen kann, ist, ja, sie haben halt gegessen, getrunken, sie haben gebaut, gepflanzt, verheiratet worden, sind sie auch zum Teil. Und das war alles. Okay? Alle diese Dinge, die aufgezählt werden, sind überhaupt nicht falsch, aber alle diese Dinge haben alle eine Bedeutung, eine Relevanz für jetzt, für hier, für die irdische Zeit, wo wir hier leben, auf diesem Planeten. Aber nichts davon hat irgendeine Bedeutung außerhalb von diesem Leben. Nichts hat irgendeine Bedeutung für das, was die Bibel uns verspricht, was die Bibel Herrlichkeit nennt, wenn wir einmal bei Jesus sein werden. Nichts davon hat irgendetwas mit dem zu tun, was noch kommen soll. Alles ist direkt auf das Hier und auf das Jetzt gemünzt. Und wenn das alles ist, was du tust, die Sachen, die wir gerade gelesen haben, dann Achtung, dann fehlt dir was. Dann solltest du vielleicht dir nochmal Zeit nehmen, über das nachzudenken, was auch über diese Lebenszeit, die du hier hast, hinaus wichtig ist. Soll auf deinem Grabstein mal stehen, hab gegessen, getrunken und geheiratet? Ich meine, wahrscheinlich steht da dein Name und dein Datum. Das ist immer komisch, warum Leute was auf dem Grabstein stehen haben wollen, aber man sagt es so. Und es ist manchmal schlau, sich Gedanken zu machen, ja, was will ich denn am Ende erreicht haben? Will ich am Ende Geld verdient haben? Berühmt gewesen sein? Weiß nicht was, riesige Familie haben? Ist alles nicht schlecht. Aber ist alles halt auch ein bisschen schade, wenn das alles ist. Und wir haben die Möglichkeit, viel mehr zu bekommen. Wie? Darauf komme ich nachher gleich noch. Und wir dürfen auf gar keinen Fall uns das entgehen lassen und müssen zumindest mal darüber auch nachdenken. Noah und Lot waren die beiden. Und die jetzt hier in den zwei Geschichten angesprochen worden sind. Und die beiden, die hatten einiges gemeinsam. Ich habe es mal aufgezählt. Zum Beispiel fängt es mal ganz banal damit an, die kannten beide Gott. Ja? Sowohl Noah, da hat Gott offensichtlich mit ihm auch geredet, hat ja gesagt, Mensch, bau eine Arche, also dieses große Schiff. Und Lot, der später gelebt hat, war ja lange mit Abraham zusammen und hat auch da ganz viele Dinge erlebt, wie Abraham mit Gott gelebt hat und wusste selber auch, wer Gott war. Und deshalb, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie Gott kannten. Okay, weil sie Gott kannten, deswegen haben sie auch anders gehandelt als die Menschen um sie herum. Ganz besonders deutlich wird es beim Lot, wenn ihr da mal nachlest, aber es wird auch von Noah berichtet, dass sehr viel Gewalt zu dieser Zeit geherrscht hat und Noah und seine Familie haben eben anders gelebt. Und sie haben auch beide etwas gewusst, was die Menschen um sie herum nicht wussten. Noah wusste, oh, da kommt eine Flut, Gott hat gesagt, ich soll ein Schiff bauen, damit die Tiere und die Menschen weiter existieren können. Und alle, die da reingehen in diese Arche, die werden gerettet. Achtung, alle, die nicht reingehen, jetzt seid ihr dran mit nachdenken, was da passiert. Okay? So, sie haben das gewusst, die anderen haben es nicht gewusst. Sie haben es aber nicht nur beide gewusst, sondern sie haben es auch beide geglaubt. Es hilft dir wenig, wenn du im Kopf irgendwas weißt, aber dann nicht die notwendigen Folgen daraus entstehen. Ja, wenn du nicht so lebst, wie das, was du theoretisch geglaubt hast. Und beide haben sie auch versucht, die Leute um sie herum, zumindest einige, zu retten, indem sie sie darauf hinweisen, Leute, da steht eine riesen Katastrophe vor uns, aber ihr seid dieser Katastrophe nicht schutzlos und hoffnungslos ausgeliefert. Ihr könnt was dagegen tun. Bei Noah, rein in die Arche. Bei Lot, raus aus Sodom. Es wäre gar nicht so schwierig gewesen. Keiner von den anderen musste eine Arche bauen. Das haben Noah und seine Familie erledigt. Ja, das war eine richtige, harte Arbeit. Einfach nur reingehen, das war ja so schwer nicht. Aber sie haben sich vielleicht abhalten lassen, weil wie sieht denn das aus? Es hat davor noch nie geregnet. Das Schiff steht mitten auf trockenem Land. Wie sehe ich jetzt aus, wenn ich da reingehe, dem Spinner dann irgendwie glaube? Das hat sie abgehalten, aber leider mussten sie dann auch mit den Konsequenzen leben. Noah und Lot, die wurden beide gerettet. Und jetzt haben wir gerade schon die anderen ein bisschen angeguckt. Die hatten nämlich auch einiges gemeinsam. Also die Leute in Lot, die Leute in Sodom, Entschuldigung, und die Leute damals bei Noah. Und es fängt wieder damit an, sie kannten diesen Gott eben nicht. Sie wussten nicht, wer das ist. Also sie haben vielleicht noch Überlieferungen gehabt und von ihm gehört, aber sie wissen, wer Gott ist, so wie Noah und wie Lot wussten, wer Gott ist, das war bei ihnen nicht der Fall. Und deshalb, und das ist halt wieder die Grundlage, wenn die schon fehlt, wird es schwierig, deshalb, weil sie Gott nicht kannten, haben sie auch ganz anders gehandelt als Noah und Lot. Nicht, weil sie Gott gekannt hätten und nicht wollten, sie haben es einfach nicht besser gewusst. Also sie haben auch nicht gewusst, was Noah und Lot wussten. Also zumindest nicht von Gott direkt oder von den Engeln in dem Fall, die bei Lot gewesen sind. Und sie haben die Botschaft zwar gehört, aber es ist leider bei dem Hören geblieben. Sie haben keine Konsequenzen daraus gezogen. Und die Folge davon, dass sie aus dem Hören keine Konsequenzen gezogen haben, war dann wiederum eine automatische Konsequenz, nämlich, dass von denen keiner gerettet worden ist. Wir schauen mal ganz kurz ins Alte Testament, in den Originaltext, beziehungsweise in 2. Petrus. Von Lot, das ist hier die linke Seite, von Lot lesen wir, dass er zumindest seine zukünftigen Schwiegersöhne gewarnt hat. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte: Macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Ich mache ganz viele Scherze, den ganzen Tag. Und Anni sagt manchmal auch: Pass auf, die Kinder verstehen es manchmal noch nicht so gut. Aber den Scherz raus hier, sonst kommen Feuer und Schwefel, ist alle tot, nicht besonders lustig. Ja? Also ich weiß nicht, was sie für eine Beziehung hatten, aber offensichtlich haben sie gesagt: Ha, du blöffst. Oder das ist alles nur Show, keine Ahnung. Bei Noah ist es interessant, weil bei Noah erfahren wir nicht so viel im Alten Testament, wie das war mit denen, wie er interagiert hat. Aber der hat ja an der Arche gebaut. Und das Ding war nicht in einer Woche fertig, auch nicht in 2 Wochen, auch nicht in 10 oder 20 Jahren. Man geht so von 100 Jahren Bauzeit aus. Da wurde auch noch relativ alt, der Noah, über 600 Jahre oder so. Wir haben gerade bei uns gegenüber Nachbarn, die bauen bei sich gerade irgendwas im Garten, so richtig mit Bagger und Beton und so. Und wir haben uns dann auch gefragt, was ist das? Es ging genau 2 Tage, bis der Nachbar kam und sagt: Die bauen einen Pool, ich hab's gesehen, ich hab sie gefragt. Und wenn da jemand was baut, über längere Zeit, da gehst du hin und fragst: Was machst du denn da eigentlich? Ist völlig normal. Ja? Und heute haben wir alles Mögliche an Unterhaltungsprogrammen. Wir haben Handys, Internet, Netflix. Ja, wir können uns wird nicht langweilig. Den Langeweile haben wir mehr oder weniger abgeschafft. Aber selbst bei uns war das ein Riesenthema. Was machen denn die Nachbarn da? Und wenn wir bei Noah wissen, es hat so lange gedauert und er hat vor ihnen ein Schiff aufs trockene Land gebaut, natürlich werden die Leute gefragt haben. Im 2. Petrus im Neuen Testament, da heißt es dann über Noah: Und wenn er die alte Welt, also damals vor der Sintflut, nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als 8. neben 7 anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Da wird er Prediger genannt, also kann ich daraus schließen, ja, der hat nicht nur Schiffchen gebaut, der hat auch den Mund aufgemacht und hat seine Nachbarn, seine Freunde, seine Familienangehörigen gewarnt und informiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das, was wir wissen, auch weitergeben. Wir werden uns nachher nochmal mit diesem Punkt beschäftigen. Wir legen das mal so kurz ins Regal, damit wir den Kopf wieder frei haben, um einen Text weiterzugehen. Jetzt kommt nämlich der eigentliche Tag, das eigentliche Event, und wir schauen uns mal an, was da steht. Verse 31 bis 36. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird, hier geht es um Israel, die hatten Flachdächer, also bitte nicht zu Hause auf euer Dach steigen. An jenem Tag, wer auf dem Dach sein wird und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um es zu holen. Und wer auf dem Feld ist, wende sich ebenso wenig zurück. Denkt an Lots Frau, die sich umgedreht hat, als sie auf der Flucht waren und dann zur Salzsäule erstarrt ist. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ich sage euch, in jener Nacht werden 2 auf einem Bett sein. Einer wird genommen und der andere gelassen werden. 2 werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Und wenn wir auf diesen Text schauen, da haben wir genau diesen Gedanken: Gehe nicht mehr hinab, um irgendwas noch zu holen. An diesem Tag wird ein neuer Abschnitt in dem Leben von allen Menschen anbrechen, nämlich die einen, die dann genommen werden, und die anderen, die gelassen werden. Und da ist es nicht wichtig, was du auf dieser Erde an Besitz hast. Nicht wichtig, was du auf dieser Erde immer gebraucht hast, selbst wenn es Dinge waren, die hier eine sehr große Bedeutung hatten. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind Gegenstände, aber die sind für uns wichtig. Ja, die brauchen wir vielleicht sogar zum Leben. Oder ich weiß nicht, das können Sachen sein, die wir zum Arbeiten brauchen. Oder auch, wenn ich jetzt einen Rollstuhl brauche und angewiesen bin auf irgendwas oder auf andere Geräte, dann brauche ich die eben hier. Aber ich brauche sie nicht später. Und auch hier ist es im Zusammenhang mit, schaue nicht zurück, gehe nicht wieder runter, wenn du eigentlich schon oben bist, auf dem Dach, sondern richte dich dann aus auf das, was noch vor dir liegt, was noch kommt. Keine dieser Anweisungen hier, die jetzt in den Text stehen, mache das nicht und so, tu das nicht, ist eine Anleitung dafür, diesem Gericht zu entgehen. Also bitte nicht falsch verstehen. Die Botschaft von Noah war, komm in die Arche. Das sollte man tun. In die Arche gehen. Ganz einfach. Die Botschaft von Lot war, raus aus Sodom. Was hätte man tun sollen? Ja, raus aus Sodom. Die Botschaft von Jesus hier ist nicht, bleib auf dem Dach oder bleib auf dem Feld oder so. Sondern die Botschaft von Jesus ist, hänge dich nicht an deinen Besitz, an das, was dich hier wichtig ist, weil es ist falsch. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir nicht erst anfangen, am jüngsten Tag plötzlich drüber nachzudenken, was ist in meinem Leben eigentlich wichtig, sondern vielleicht ist es sehr schlau, heute schon drüber nachzudenken, was ist eigentlich wichtig, wohin will ich denn in meinem Leben, was will ich erreicht haben. Und jetzt gucken wir uns noch einen schwierigeren Vers an. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten. Ist auch grammatisch ein bisschen schwierig, weil man könnte den so lesen, dann sagt man, okay, Phase 1 ist, man will sein Leben retten. Phase 2 ist, man verliert es und man hat es ja gerade verloren, also Phase 3 ist, man kriegt es wieder. So ist es nicht gemeint. Ja? Und das Leben verlieren, also bei diesen zwei Geschichten von Lot und von Noah, da haben ganz viele Menschen ihr Leben verloren. Und wie ist es zu verstehen, wenn Jesus hier sagt, wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren? Und glücklicherweise haben wir im gleichen Buch, im gleichen Evangelium in Kapitel 9 auch einen Zusammenhang, aus dem wir verstehen können, was Jesus damit meint, wenn er sagt, das Leben verlieren. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, täglich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Und hier gibt es eine Gleichsetzung von sich selbst verleugnen mit sein Leben verlieren. Leben hier in dem Zusammenhang ist das griechische Wort Psyche. Und das bedeutet so dieses Alltagsleben. Ja, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Träume. Wenn ich das verliere, wenn ich das bereit bin abzugeben und zu sagen, hey, nicht das, was ich mir in meinem Leben ausgedacht habe und was ich wichtig finde, was für mich wichtig ist, das ist das, was zählt, sondern ich bin bereit, Gott zu glauben, dass er einen noch besseren Plan für mein Leben hat. Auch wenn ich den A noch nicht kenne und auch wenn es vielleicht heißt, dass es Situationen geben wird, die mir nicht gefallen in meinem Leben. So will ich trotzdem ihm das Recht einräumen, dass er bestimmen darf. Das bedeutet sich selbst verleugnen an dieser Stelle. Wir springen noch zurück. Da sagt Jesus, in jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen, die eine wird genommen, die andere gelassen werden. Da liegen zwei in einem Bett. Die werden auch beide hier als männlich bezeichnet. Die Malenden sind dann doch die Frauen wieder, die sind hier eher mit weiblichen Artikeln bezeichnet. Aber wer zusammen in einem Haus wohnt und sogar in einem Bett schläft, der ist offensichtlich sehr nahe mit dem anderen zusammen, wahrscheinlich verwandt. Also in meinem Bett schläft nur noch Anni neben mir. Wahrscheinlich ist es bei euch in der Verheiratetzeit ganz ähnlich. Okay. Und ich glaube, Jesus möchte hier sagen, hey, ob du genommen wirst oder gelassen wirst, hängt nicht davon ab, mit wem du verheiratet bist und wie der drauf ist. Die Entscheidung, ob du in die Arche gehst, aus Sodom rausgehst, ob du zu Jesus gehören möchtest oder nicht, die kann nicht dein Ehepartner für dich treffen, die kann nicht dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister für dich treffen. Das ist was, das kannst nur du ganz alleine. Und das Ganze ist ein ernster Text. Ich habe es vorhin schon gesagt, mir liegen mehr die Texte, die so ein bisschen lustig sind. Aber das hier ist leider ein sehr, sehr ernster Text. Und es ist eine Warnung und Warnungen müssen immer ernst sein. Ich kann nicht Witze darüber reißen, wie lustig ist es, von einem Auto platt gefahren zu werden den ganzen Tag und dann denken mein Sohn, ja, der passt auf, wenn er über die Straße geht. Ja, ich muss, wenn es eine ernste Sache ist, es auch dem anderen klar machen, hey, hier wird es wirklich gefährlich. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu sehr deprimiert, denn es gibt auch noch Hoffnung und Trost. Denn ich habe gefunden, da gibt es nochmal eine Geschichte im Alten Testament. Da gibt es den Jona. Ich lese es gerade mal vor. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. Gemeint ist Ninive. Gott hat gesagt, Noah, geh nach Ninive. Die Leute dort sind unglaublich böse. Und ich möchte diese Stadt zerstören. So ähnlich wie später Sodom. So stelle ich es mir vor. Und nach einer etwas schwierigen Geschichte geht Noah dann tatsächlich. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, nach Ninive. Eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab und hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner großen Ausrufen sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Ironischerweise bei dem Menschen, der am allerwenigsten die anderen warnen wollte, bei Jona, wenn wir uns die Message anschauen, die er den Leuten sagt, er sagt nicht, kehrt um, passt auf, es könnte sein, er sagt 40 Tage, Zeit läuft, ihr seid demnächst alle Geschichte. Aber es ist angekommen. Die Leute haben gesagt, stopp, halt, er hat recht, Gott hat recht, wenn er uns bestraft. Sie haben reflektiert, wie sie gelebt haben. Sie haben verstanden, dass das so nicht in Ordnung ist und dass das nicht passt. Wenn wir sehen, was sie alles gemacht haben, dann haben sie ziemlich überreagiert. Also Gott verlangt heute von keinem von uns, dass wir Sacktuch anziehen und unserer Katze kein Essen mehr geben. Ja? Sondern es geht darum, dass wir unsere Herzenseinstellung ändern, dass wir begreifen, ja, wir sind als Menschen schuldig geworden. Und anders als die Menschen im Alten Testament, dazu komme ich gleich noch, können wir noch einen Schritt weitergehen. Aber mir ist es so wichtig zu sagen, hey, wenn wir Menschen warnen, es kann auch funktionieren. Und Gott möchte, das ist sein erklärter Wille, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Jesus sagt einmal, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, es gibt ein zu spät, aber für uns, die wir Jesus schon kennen, ja, wir haben jetzt den Job, den Noah, den Lot und den Jona hatte im Prinzip. Für uns, die wir schon kennen, gilt das Folgende. Da heißt es in Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind und kauft die rechte Zeit aus. Kauft die rechte Zeit aus bedeutet nicht Urlaub in der Hängematte. Kauft die rechte Zeit aus bedeutet, geh hin, red mit den Leuten. Wenn du möchtest, dass sie nachher mit dir in der Arche sind oder mit dir aus Sodom rausgehen oder mit dir gerettet werden, dann steh auf, geh hin und sag ihnen, was sie so dringend wissen müssen. Und für alle, die Jesus noch nicht angenommen haben, da gilt, was Petrus in seiner Pfingstpredigt den Menschen auch zugerufen hat, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das ist ein Zitat übrigens aus dem Alten Testament. Das haben die Propheten damals schon gerufen. Genau wie Noah und wie Lot wissen wir, dass es ein Gericht geben wird für die Menschen, die Jesus nicht angenommen haben. Und wir wissen, dass noch Zeit ist. Und deswegen sollten wir sie so dringend nutzen. Wissen deine Nachbarn, Freunde, Verwandte, dass du gerade eine Arche baust und dass demnächst der Regen kommt? Oder wissen sie das noch nicht? Allen deinen Freunden kannst du zurufen, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn wir müssen keine Arche bauen. Jesus hat alles schon längst gemacht. Johannes 3, Vers 16, ein so wichtiger, zentraler Vers. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eben nicht in diese Gerichtssituation reinkommt, sondern Leben haben kann. Jesus hat am Kreuz sein Leben geopfert, damit wir ihm unser altes Leben geben können und dafür sein neues Leben bekommen. Und ich möchte noch mal kurz zurückkommen, um es abzuschließen, auf diesen Vers: Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es ist ein sehr bekanntes Zitat von Jim Elliot, der gesagt hat: Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Amen.